Hier unsere Serie und heute der Titel heißt, warum anbeten überhaupt? So, wir haben die letzte Male jetzt schon über Anbetung jetzt gesprochen. Es geht ja ums Herz letzte Woche und dann das Anbetung, das zum Ausdruck zu bringen, unsere Liebe zu Gott zum Ausdruck bringen. Das auch, Anbetung bedeutet ja auch dienen. Ne? Das heißt, wenn du Gott nicht dienst, dann betest du ihn ja nicht an. Aber ich weiß jetzt nicht so, wie bei dir ist, weil manchmal, wenn ich in der Anbetung stehe, kommt so irgendwie wie ein kleines Äffchen hier bei mir und flüstert mir ins Ohr. Kennt ihr das? Ah, du bist doch noch nicht so toll diese Woche als Christ. Kennt ihr das? Ja? Du Heuchler, du betest jetzt Gott an, du hast doch keine gute, ja? Du zeigst doch nie als guter Christ letzte Woche. Du hast vielleicht die Bibel nicht gelesen, du hast nicht gebetet, was auch immer. Schon mal erlebt? Ja? Es gibt viele Menschen in der Bibel, die haben keine leichte Zeit, ja. Um nicht zu sagen, die haben wirklich schwere Zeiten durchlebt. Und sie haben irgendwie in ihrem Leben eigentlich keinen Grund, Gott anzubeten. Und auch solche Aussagen, wie der Teufel sagt, ja, du bist halt nicht würdig, Gott anzubeten. Es gibt ja eine Sache, wir beten Gott nicht an, weil wir würdig sind. Das ist ja nicht der Grund. So, wir wollen heute zweiteilig, der erste Teil ist diese, kein Grund anzubeten. Ich habe extra diese Fragezeichen noch im Klammer. Ist das wirklich kein Grund, Gott anzubeten? Und da wollen wir wirklich erstmal schauen. Ein paar Beispiele in der Bibel. Erste ist zum Beispiel Tod. Es ist schwer, wenn du einen Todesfall, Familie oder in deinem Umkreis, und der Feind wird kommen und dann sagt, hey, die Leute wird schon verstehen, wenn du Gott nicht da anbetest. Ist voll in Ordnung. Und es gibt eine Person in der Bibel, ich kenne das sehr gut, und zwar unser Vater Abraham. Ja? Er wartete, bis er 100 Jahre alt war, um Isaak zu bekommen. Ja? 100 Jahre, ne? Gott kam zu ihm, als er 75 Jahre alt war und Sarah war 65. So, Sarah hat gerade ihren Rentenbescheid bekommen, so ungefähr. Und dann kommt Gott, sagt, du wirst ein Kind bekommen, einen Sohn. Und ich kenne die Geschichte, Sarah was? Lachte. Ne? Genau. Und dann, Zeit verging, Abraham war dann 86 Jahre alt war und dachte, die Verheißung kommt und kommt nicht. Also, so wie er ist, nahm alles selber in die Hand. Gottes Verheißung passieren zu lassen. Und ich kenne den Schlamassel, den er da in die Welt gebracht hat, nämlich Ismael. Deswegen gesagt, apropos, das ist in unser Thema gesagt, wenn du versuchst, Gottes Verheißung für dein Leben in eigener Hand hervorzubringen, kommt immer ein Isaak hervor. Ismael hervor und nicht Isaak. Wenn du versuchst, mit deiner eigenen Kraft das zu tun. So. Und dann, als er 99 Jahre alt war, kam Gott zu ihm und sagte, erinnerst du dich noch vor 24 Jahren, als ich dir die Verheißung gegeben habe? Heute, in einem Jahr, wirst du deinen Isaak bekommen. Und jetzt lachte Abraham. Es ist jetzt schon zu spät, Gott. Gesagt, getan, also, als er 100 Jahre alt war und Sarah war 90, ist das Kind der Verheißung gekommen, ein Isaak. Und jetzt, nach all dieser Zeit, kam Gott und befahl Abraham, seinen einzigen Sohn, Isaak, zu opfern. Ich muss mal jetzt auf Zunge gehen lassen. Ich sage, das Kind der Verheißung, der Gott so lange drauf gearbeitet hat und versprochen hat. Und jetzt, nachdem das alles zustande gekommen ist, muss ich ihn opfern. Könnt ihr das vorstellen, ja? Du legst deinen Sohn auf dem Altar und du hast dieses Messer in der Hand, in die Luft, und du willst ihn gerade opfern. Und siehst du deinen Sohn, der versteht nicht, was er überhaupt getan hat, warum der Papa sauer auf ihn ist, dass er ihn jetzt umbringen sollte. Wir denken immer, ja, so, aber das muss man vergegenwärtigen, was da passiert. Und hier sagt die Bibel, da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und was? Anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Abraham nennt das Opfer seines Sohnes Anbetung. Und das ist auch das erste Wort, was Anbetung ist in der Bibel. Ja? Im schlimmstmöglichen Situation seines Lebens, als ob er eigentlich keinen Grund hat, Gott anzubeten. Nicht nur jemand verlieren, sondern durch seinen eigenen Hand. Jemand, der ihm so nah ist. Das Kind der Verheißung, der er so liebt. Zu verlieren. Und das nennt er Anbetung. Wow. Ja? Er betet sogar an, dort, wo eigentlich keinen Grund, Gott anzubeten. Und dann interessant, dass Anbetung irgendwie erzeugt Glauben. Ja, dieser Satz. Und dann, so diese Gewissheit. Und dann wollen wir, nicht will ich, wollen wir wieder zu euch kommen. Irgendwie weiß er, wir kommen gut aus der Sache raus. Und Hebräerbrief kennt ihr, Kapitel 11, Vers 17 bis 19. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak da, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißung empfangen hatte. Dann direkt zu Vers 19. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken. Irgendwie weiß er, dass dieses Kind der Verheißung, er weiß, dass Gott ihn verheißen hat, dass durch Isaak, durch seine Samen, durch Isaak vermehrt werden wird. Ja, auch ich werde Gott gehorchen, auch wenn ich das nicht verstehe. Irgendwie kommen wir dann zusammen von diesem Berg runter. Also, obwohl er keinen Grund hat, Gott anzubeten, betete er trotzdem. Deswegen, der Tod ist kein Grund, Gott nicht anzubeten. Sims? Ja. Zweitens, Schwierigkeiten und Probleme. Dieser Mann ist bekannt, Hiob. Da kam ein Bote zu Hiob und sprach, Kapitel 1, Vers 14, die Rinder pflügten und die Esslinnen weideten neben ihnen. Da fielen die Sabäer ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, wisst ihr, was dieser Satz in Hebräischen bedeutet? Während er noch schwätzt, kam ein anderer und sagt, das hat er ist gerade am Erzählen her, der Eselinnen und so, und dann kam der Nächste. Feuer Gottes fiel vom Himmel, nicht von dem, was wir gerade gesungen haben, ist eine andere. Und das Blöde ist immer, ja, wenn sowas passiert und dann immer Gott die Schuld gibt. Ja, Feuer Gottes. Und hat die Schafe und die Knechte verbrannt und verzehrt. Ich aber bin entkommen durch, ja, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, der Zweite, ne, kam ein anderer und sagte, die Chaldeer haben drei Bande, Banden aufgestellt und sind über die Kamelen hergefallen und haben sie weggenommen und haben die Knechte mit Schärfe des Schwertes erschlagen. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer. So all diese Geschichte ist immer ein glücklicher Typ, der alles überlebt hat. Immer. Aber hier kommt das Schlimmste. Deine Söhne und Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Und siehe, da kam ein heftiger Wind drüben von der Wüste her und erfasste die vier Ecken des Hauses, sodass es auf die jungen Leute stürzte und sie starben. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Wer kann sagen, dass dieser Mann wirklich einen total schlechten Tag hat? Sims? Ja? Wir denken immer, das ist so. Wenn wir lesen, ja, geht schnell. Aber jetzt mal auf moderne Zeit. Auf irgendeinen Menschen um uns herum. Ja? Dein Haus wurde jetzt geklaut. Dein Auto wurde geklaut. Dein Haus aus irgendeinem Grund hat Feuer gefangen. Dein Konto wurde alles geplündert. Und während ein dieser andere dir berichten und dann sagen auch dein Geschäft ist irgendwie so abgezockt von irgendjemand und on top kommt jetzt ein Polizei zu dir nach Haus, während diese Typen mit dir redet, das was passiert ist, sagte dann der Polizei oder ein Polizist zu dir: Es tut mir leid, jetzt diese Nachricht zu überbringen. Ja. Ich wollte nur sagen, dass ihre Kinder, dessen Ehepartner und ihre Enkelkinder sind gerade jetzt ermordet worden. Das ist, was Hiob erlebt hat. Das ist Wahnsinn. An einem Tag. Das ist ja nicht in ein paar Wochen, das ist jetzt in Sekundentakt fast. Ja, er hat alles verloren und in dem Moment, wo er eigentlich keinen Grund hat, anzubeten, sieht, was er dann tat. Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er warf sich auf die Erde nieder und was? Betete an. Ihr kennt noch unsere Definition von Anbetung? So würde ich mal jetzt so sagen. Und Hiob warf sich auf die Erde nieder und brachte seine Liebe zu Gott zum Ausdruck. Puh. Das ist heavy. Trotz allem. Kein Grund. Er hat alles verloren. Er hat keinen Grund, Gott anzubeten. Aber irgendwie hat Abraham und Hiob einen Grund, Gott anzubeten. Und das wollen wir nachher dann schauen. Aber erstmal, dass Schwierigkeiten und Probleme kein Grund sind, Gott nicht anzubeten. Sims? Nächstes. Entmutigung. Entmutigung. Irgendwas passiert in deinem Leben, die dich so entmutigt und es dich niedergeschlagen hat. So. Das, was ich jetzt demnächst sage, das ist ja meine persönliche Meinung und ich darf sagen, als Pastor darf ich auch eine Meinung haben in diesem Haus. Stimmt's? Und wenn du nicht diese Meinung teilst, ist völlig in Ordnung. Ja, ist es mir okay. Bitte schreib mir nicht jetzt ein E-Mail oder irgendein Verweis in der Bibel. Du darfst deine Meinung haben, ich behalte meine Meinung. Um das nicht zu sagen, ist es mir egal. Okay? Ist völlig in Ordnung, dass wir hier vielleicht unterschiedliche Meinungen haben. Okay? Psalm 51. David gesteht ja seinen Ehebruch, stimmt's? Und viele sagen so in der Heiligen Schrift, wenn jemand seine Sünde bekennt, bekennt auch automatisch so die Sünde seiner Eltern. So, das ist ja gang und gäbe in der Bibel, so, wenn jemand seine Sünde bekennt, automatisch auch die Vorfahren. Und in diesem Geständnis hat er ja diese Aussage gemacht. Was ich aber glaube, falsch verstanden und falsch interpretiert wurde. Und zwar dieser Bibelvers hier. Vers 7. Siehe, in Schuld bin ich geboren. Ist eigentlich das Wort geboren falsch. Gezeugt. Eigentlich heißt das, oder geformt. Und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. So viele Theologen denken, Das ist diese Lehre von Erbsünde. Ich teile diese Lehre. Ich sage, als Adam in Sünde fiel, sind wir alle Menschen in Sünde gefallen. Sind wir alle einig, ne? Aber hier glaubt nicht, dass das die Aussage ist. Sonst hätte er eigentlich sagen gesagt, mein Geburt, dass ich in Sünde geboren, aber hier eigentlich bedeutet, ich wurde in Ungerechtigkeit gezeugt und in Sünde hat meine Mutter mich empfangen, in Sünde. Steht nicht, dass als ich geboren wurde, sondern in Sünde, als das gezeugt wurde. Meine Frage, wenn ein Mann und eine Frau sich lieben und dadurch ein Kind entsteht, ist das eine Sünde? Hallo? Nein! Ja, sonst wären unsere Kinder ja nicht gesegnet. Also wenn ein Vater und eine Mutter sich lieben und dadurch ein Kind zeugen, ist das keine Sünde. Aber wenn das in eine ehebrecherische Affäre oder unmoralische Affäre, dann wäre das Sünde, stimmt's? So, deswegen sage ich, das kann ja nicht sein. Wenn Vater und Mutter sich lieben, ist doch keine Sünde, wenn ein Kind dadurch entsteht. Was meine ich hier eigentlich? Würde ich sagen, dass David nicht das Kind von Isai? Doch, die Bibel sagt, wer sein Vater ist. Isai, stimmt's? Nun wissen wir aber nicht, wer seine Mutter ist. David erwähnt nur dreimal, wer seine Mutter ist. Psalm 51 hier, Psalm 68 und Psalm 116. Psalm 86, nicht 68, 86. Da wird gesagt, dass seine Mutter auch Gott dient, dein Magd, deine Dienerin. Viele sagen, es ist ein Dienstmagd, ja. Aber das Buch Chronik sagt uns klipp und klar, wie viele Söhne Isai hat. Wie viel? 7. Und David war der 8. Der 8. David hat 2 Schwestern. Zeruja, so das war Joab und die ganze Amisai. Und Abigail. Die 2 sind aber von einem anderen Vater. So, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ja, aber ich würde mal sagen, ist meine Meinung, weil diese eine Begebenheit, ich kenne ja alle, als der große Prophet Samuel kam und wollte einen König für Israel salben, hat er Isai eingeladen und dann hat Isai wie viele Söhne mitgebracht? 7. Ein nach dem anderen, oder Samuel abgewunken, gesagt, nee. Und dann fragte er so, sind das alle deine Söhne? Und was macht Isai? Es gibt noch eine. Der hütet die Schafe. Der 8. Hold in. Der war so gehasst, dieser Junge. Ich würde meinen, dass er ein uneheliches Kind zwischen Isai und der Mama von David. Was wollte Agni damit sagen? Davids Leben war nicht perfekt. Das war so hart jedes Mal, weil er ständig nur angeprangert ist und dann, ihr wisst ja, er soll die Hüte schaffen, die Schafe hüten. Und was war die Aufgabe für wen? für Diener. Kennt ihr noch den verlorenen Sohn, die Geschichte, als er die Schweine hüten? Die Diener meines Vaters geht es besser als ich. David, der eigentlich Sohn ist, sollte eigentlich ja nicht tun. Und dann, nachdem er gesalbt wurde, was sagt dann Isai zu ihm? Hüte die Schafe, geht wieder zurück. Hat ihn wieder weggeschickt. Und dann, als er dann ihn beauftragt, seine Brüder Vesperbrot mitzubringen, hat die Brüder auch nur über ihn geschimpft, stimmt's? Du denkst, du bist toll, du bist ein heißer Feger. Nein, überhaupt nicht. Ja, du bist hier nur um, ja, hat ihn dann richtig hier drauf geklopft. So war sein Leben. Ja? Und trotzdem, obwohl er kein tolles Leben hat. Und dann lesen wir, dass er ständig gejagt wurde auch von Saul. Und wenn wir über Anbetung in der Bibel, neben Jesus, der ja ein Anbeter ist, wenn denken wir, ist ein Anbeter in der Bibel? David, immer König David, stimmt's? Der so Gott liebt. Die Psalmen, die du liebst, ja? Der Herr ist meine Stärke und so weiter. Hey, der hat das nicht auf Palmen in Mallorca mit einer Caipirinha, Entschuldigung, wenn die trinken. Er rannte um sein Leben. Das ist dieser König David. Ich wollte nur sagen, Entmutigung ist kein Grund, Gott nicht anzubeten. Viertens, dämonische Angriffe. Markus Kapitel 5, Vers 1 bis 6. Und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees in das Land der Gerasener, und als er aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm sogleich von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist. Ne? Kann jemand? Der dritte Vers? Ja. Der seine Wohnung in den Grabstätten hatte und selbst mit Ketten konnte ihn keiner mehr binden. Da er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden worden war und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren und niemand konnte ihn bändigen. Vers 5. Und alle Zeit Nacht und Tag war er in den Grabstätten und auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen. Wer kann sagen, dass dieser Typ hier wirklich ein Problem hat? Wenn ich euch sehe, ihr seht ja richtig aus, super, ne? Aber der, du, der ist ja richtig, ich würde mal sagen, das ist der erste Grufti. Wo der am Grabstätten und so, ja. Wir können ja nicht nur sagen, der ist von Dämonen attackiert oder angegriffen. Wir sagen ja, er ist ja von Dämonen was? Besessen. Stimmt's? Besessen. Und er hat eigentlich keinen Grund, Gott anzubeten. Und das, was hier nächstes Vers lesen, ist unglaublich. Das muss eigentlich ihr aus den Latschen kippen. Als er Jesus von weitem sah, jetzt komm, lief er und warf sich vor ihm oder vor Jesus nieder. Muss man auf Zunge gehen lassen. Satan hat nicht die Macht, dich davon abzuhalten, Gott anzubeten. Ist das nicht powerful? Der Teufel hat keine Macht, dich davon abzuhalten, Gott anzubeten. Gott hat dir einen Willen gegeben, der stärker ist als der Teufel. Amen. Ja? Der ist so von Dämonen besetzt, und wir lesen ja hinterher, er ist ja von Hunderten, von vielen Dämonen, in einer Legion. Und trotzdem kann Teufel mit seinen Dämonen ihn nicht abhalten. Powerful. Das finde ich so stark. Ja? Die Hölle kann dich nicht aufhalten. Und dann, er wurde befreit, er entschieden sich, Gott anzubeten. Und jetzt meine Ermutigung an dich, selbst wenn du heute gebunden wärst an irgendeine Sache, du kannst die Entscheidung treffen in deinem Herzen, in deinem Willen. Sag, ich will Gott anbeten. Und ich kann nur sagen, das ist die beste Entscheidung, die du jemals treffen kannst. Ja? Wenn du frei sein möchtest, bete Gott an. Ja? Das ist der einzige Weg, dich frei zu werden. So, all diese Menschen haben keinen Grund, Gott anzubeten, und trotzdem beten sie Gott an. Und jetzt möchten wir über den Grund anzubeten. Ja, es gibt einen Grund. Und ich weiß, dass wir viele Gründe haben. Ja, wir haben ja 10.000 Gründe, das Lied gesungen. Ne? Es gibt 10.000 Gründe. Wir können Gott anbeten, weil er uns gesegnet hat. Und dass wir so seine Heilung erlebt haben. Was auch immer. Ne? Aber was ist, wenn in unserem Leben all diese Dinge nicht passieren? Wenn wir unseren Job verloren hätten, wenn wir unsere lieben Menschen verloren haben, oder irgendeinen Grund, dass wir krank geworden sind. Gibt es trotzdem Grund, Gott anzubeten? Ja, es gibt einen Grund, Gott anzubeten. Offenbarung Kapitel 4. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Hier ist der Grund, Gott anzubeten, und es ändert sich nie. Gott ist würdig. Er ist würdig. Er ist es wert, angebetet zu werden. Selbst wenn du durch Schwierigkeiten gehst, er ist würdig. Wenn jemand, der dir nahe ist, gestorben wäre, ist er trotzdem würdig. Auch wenn du vielleicht unehelich bist, ist er trotzdem würdig, angebetet zu werden. Egal, was du gerade durchmachst, Gott ist würdig. Der Teufel sagt, du bist nicht würdig. Ja? Du bist ein Heuchler, wenn du Gott jetzt anbetest. Lass dir mal sagen, was Heuchler bedeutet. Heuchler, also der Gott, also wenn Gott ist würdig. Heuchler bedeutet jemand, der vorgibt, etwas zu sein, was er nicht ist. Okay? Das ist ein Heuchler. Heuchler ist jemand, der vorgibt, etwas zu sein, was nicht ist. Nun sage ich dir, was du bist. Du bist ein bluterkauftes, erlöstes Kind Gottes. Das ist, was du bist. So, wenn du in die Kirche oder in die Gemeinde kommst, in die Church kommst und mit erhobenen Händen dastehst und Gott anbetest, dann bist du einfach das, was du bist. Du tust das, was du bist, nämlich ein erlöstes Kind Gottes. Aber wenn du in die Church kommst und so stehst, dann bist du ein Heuchler. Warum? Weil du jemand vorgibst, der du nicht bist. Weil indem du so stehst, sagst du, ich bin nicht erlöst, ich bin nicht mit dem Blut erkauft, dann bist du ein Heuchler. Das stimmt ja nicht. Du bist aber ein erlöstes Kind Gottes. Wenn du so stehst oder niederkniest, das zum Ausdruck bringst, dann gibst du etwas, was du bist. Das ist nicht Heuchler, aber wenn du so stehst, so, dann bist du ein Heuchler. Weil du etwas tust, was du nicht bist. Ja? Weil du wurdest erlöst. Und du betest nicht an. Und du gibst vor, als ob du jemand bist, der nicht erlöst. Und deswegen kannst du Gott nicht loben. Das ist das Heuchlerei. Versteht ihr? Ja?
Selbst wenn du alles vermasselt hast,
kannst du trotzdem Gott anbeten. Dass du sagst, Gott, ich danke dir für deine Gnade, dass du gnädig bist in meinem Leben. Ja? Denn Gott ist es wert, angebetet zu werden. Er ist würdig, ganz gleich, ob du alles richtig machst oder ob du alles vermasselt hast. Egal, was passiert in deinem Leben, Gott ist würdig. Und ich möchte mit diesem Story jetzt zum Schluss kommen. 1871, großes Feuer in Chicago. 300 Menschen starben. 100.000 Menschen wurden obdachlos. Das ist eine riesen Tragödie. So 9 Quadratkilometer ist das ganze Stadt hier unter Feuer. Es gibt einen Mann namens Horatio Gates Spafford. Er ist ein Anwalt. Und der ist in der Church von D.L. Moody, der berühmte Prediger Amerikas. Und er hat hier mit hohen Investitionen in Chicago, in Immobilien, und durch diese Chicago Fire hat er ziemlich vieles verloren. Nicht nur das, sein 4-jähriger Sohn starb zur gleichen Zeit an Scharlach. Hat 5 Kinder, 4 Mädchen und einen Junge. Und der Junge ist während dieser Zeit auch gestorben durch Scharlach. Und trotzdem, in den nächsten 2 Jahren verbrachte er ziemlich großen Teil seines Reichtums, um dieser Obdachlosen zu helfen, einfach hart zu arbeiten, um einfach Menschen zu helfen. Finde ich toll. Und dann, 1873, 2 Jahre später, beschloss er und seine Frau mit den 4 Töchtern eine Reise nach England, also nach Europa. Wenn du schon 2 Jahre lang keinen Urlaub hast, freut sich, ja, endlich mal wieder Urlaub zu machen. So haben sie beschlossen, sie wollen in Urlaub fahren, und zwar nach England, nach Europa, und dann wollte dann D.L. Moody dann treffen in London, um in einer seiner Evangelisationen dann zu unterstützen. Tolle Sache, ne? Das ist ein guter Freund. Er ist ja auch Älteste dort in der Gemeinde. Und dann gesagt, getan, okay, so wollen wir. Und dann, wegen seines Geschäfts, konnte er nicht gleichzeitig fahren. Also dachte er dann, okay, ich schicke meine Frau und mit 4 Töchtern zuerst ein Schiff nach England und dann reist er nach. Und dann stiegen diese Frau, seine Frau mit den 4 Töchtern auf diese französische Dampfschiff SS Ville du Havre. Also ich bin kein Franzosen, deswegen, aber in diesem Dampfschiff. Und das Schiff ging unter. Und seine Frau war eine unter den 47 Überlebenden. Die 4 Töchter sind alle ertrunken. Er schickte dann ein Telegramm an Horatio und sagte, saved alone, alleine gerettet. Das ist diese Story, wo dieses Schiff runtergegangen war. Und dann lesen wir hier die 4 Töchter von Horatio. Annie 9, Maggie 7, Bessie 3 und Tanita 4 Monate alt. Und dann Horatio bestieg das Schiff, das nächste Schiff, um nach England zu seiner Frau zu fahren, um sie zu trösten. Und er bat den Kapitän, ihm dann die Stelle zu zeigen, an der das Schiff gesunken war. Mitten in der Nacht weckte der Kapitän ihn dann und führte dann zum Bug des Schiffes, und er stand an der Reling und schaute an das Meer hinaus, wo seine Töchter umgekommen waren. Mit einem Papier und mit einem Stift. da ist er, hat er diese berühmte Text geschrieben auf Englisch: When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Die Übersetzung des Liedes ist eigentlich hier: Wenn der Friede wie ein Fluss meinen Weg begleitet, wenn Sorgen mit Meeresmoge rollen, was auch immer mein Los ist, du hast mich gelehrt zu sagen, es ist gut mit meiner Seele. Ich kenne ja dieses Lied. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glaube doch alle Zeit singen, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Es gibt keinen Grund, Leute, Gott nicht anzubeten. Da wird der Mann nach vorne beten. Dieser Mann hat eigentlich keinen Grund, auch Gott anzubeten. 5 Kinder verloren, 5 Kinder. Geschäft, alles. Und dann schrieb er diesen Text: Wenn Friede mit Gott, ja, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, wenn Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glaube doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. So müsstet ihr wirklich jetzt eine Zeit geben, muss ich sagen. Egal, wie deine Situation auch aussieht, es gibt immer einen Grund, Gott anzubeten heute Morgen. So, wenn du magst, steh doch auf. Lass uns Gott die Ehre geben, ihn anzubeten. Dort, wo du bist, streck die Hände aus zum Himmel. Bring das zum Ausdruck. Also, ich muss dir nicht jetzt sagen, was du machen sollst. Ich möchte, dass du lernst. Jedes Mal, wenn wir als Church, als Gemeinde zusammenkommen, wir wollen unsere Liebe so zum Ausdruck bringen, dass wirklich den Himmel so erschüttert, weil wir sind Menschen, die so verliebt sind in ihren Jesus. Egal, wie die Situation deines Lebens aussieht, ob gut geht, nicht gut geht, ich glaube, wir haben gerade gesehen, ein Abraham, der im Angesicht des Todes seines Sohnes Gott angebetet. Und es ist dieser Akt, Anbetung zu nennen. Ein Hiob, der einen schrecklichen Tag erlebt hat in seinem Leben und trotzdem alles Gott angebetet. Ein David, der kein leichtes Leben hatte, Gott angebetet. Dieser Gerasena hat Gott angebetet. Du kannst Gott anbeten. Jesus, wir beten dich an heute Morgen, Herr. Mit erhobenen Händen, erhobenem Haupt sagen wir, du bist würdig. Du bist würdig, Jesus, von uns zu nehmen. Lob und Ehre und Dank und alles, Herr. Komm, singen wir dieses Lied, du bist würdig. Du bist würdig. Du bist würdig. Du bist würdig, o Gott. Du bist würdig. Du hast alles. Jesus, du allein bist würdig. Wir beugen uns vor dir heute Morgen und beten dich an, König Jesus. Wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich, Herr. Du bist würdig, Lamm Gottes auf dem Thron. Wir beten dich an. Wir beten dich an. Lehre uns, Herr, wirklich, dich anzubeten in unserem Leben mehr als je zuvor. Denn es gibt immer einen Grund. 10.000 Gründe gib uns dafür. O Jesus, wir beten dich an. Amen.